Und als dein Herr zu den Engeln sagte, wahrlich, ich werde auf der Erde einen Statthalter einsetzen. Da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Wo wir dich doch lobpreisen und deine Herrlichkeit rühmen? Er aber sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Der Koran ist eine Rechtleitung für die Menschheit. Und eine der Aufgaben des Korans ist es, Missverständnisse zu klären. Im Laufe der Zeit wurden die Botschaften Gottes, die er an die Menschen geschickt hat, immer mal wieder missverstanden, haben sich verändert. Die Menschen haben sich daran zu schaffen gemacht, sie an eigene Bedürfnisse angepasst. Und die letzte Botschaft an die Menschheit ist dazu da, alle Missverständnisse restlos aufzuklären. Und ich denke, eines der größten Missverständnisse in der Geschichte der Menschheit überhaupt, das ist die Geschichte von Adam. Die Geschichte von Adam ist die Grundlage der christlichen Glaubensvorstellung. Sie ist die Begründung dafür, warum Gott vor 2000 Jahren Mensch werden musste, um am Kreuz zu sterben für die Sünden der Welt. Gott hat Adam ins Paradies gesetzt. Und er hat ihm gesagt, du darfst von allen Bäumen essen, bis auf diesen einen. Was hat Adam gemacht? Der Teufel hat ihn dazu verführt, dass er genau zu diesem einen Baum hingeht. Dadurch hat er die Sünde in die Welt gebracht. Und als Strafe ist er zur Erde gekommen. Eigentlich hätte er doch im Paradies bleiben müssen, aber das war die Strafe für ihn. Er kam auf die Erde und er hat die Sünde in die Welt gebracht. Und seine Nachkommen haben alle diese Sünde geerbt. Und Gott hat ihnen Gesetze gegeben und Gebote. Und die Menschen waren nicht in der Lage, diese Gebote hundertprozentig zu erfüllen. Sie haben das nicht geschafft, sie sind daran gescheitert. Und so sehr sie sich auch bemüht haben, es war nicht möglich für sie, sich vollkommen daran zu halten. Was machen wir jetzt mit den Menschen, die Sünden begehen? Und das sind ja alle. Dazu musste Gott Mensch werden, um am Kreuz zu sterben für diese Sünden. Er sollte die Bezahlung dafür leisten. Und das ist eine Sache, die wir uns als Muslime nicht vorstellen können. Und die Antwort dafür finden wir im Koran. Dieses Missverständnis wird sofort zu Beginn des Korans aus der Welt geräumt. Wir finden diesen Vers in Sure 2, Vers 30. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, wahrlich, ich werde auf der Erde einen Statthalter einsetzen. Gott hat die Engel darüber informiert, dass er einen Menschen erschafft und ihn auf der Erde einsetzen will. Das war noch vor der Erschaffung von Adam. Es stand von Anfang an fest, dass Adam auf die Erde kommt. Die Sache war von vornherein klar. Es ist nicht notwendigerweise ein Resultat von der Geschichte im Paradies, sondern von Anfang an. Es war gar nicht die Idee, dass Adam ewig im Paradies bleibt. Sofort zu Anfang sagt Gott zu den Engeln, ich erschaffe jemanden, um ihn auf der Erde einzusetzen. Die Sache war unvermeidlich. Adam war nicht dazu geschaffen, ewig im Paradies zu bleiben. Er war geschaffen, um auf die Erde zu kommen. Gott wollte auf der Erde einen Statthalter einsetzen, nicht im Paradies. Und die Engel antworten darauf, willst du auf der Erde jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Es stand also schon von Anfang an fest, dass der Mensch nicht vollkommen sein wird. Die Engel haben Gott darüber, die haben gefragt, das ist doch jemand, der Unheil stiftet und Blut vergießt. Aber Gott sagt nicht, naja, wir warten mal ab und vielleicht ist er doch, nein. Gott wusste von Anfang an, der wird nicht vollkommen. Er wird Unheil anrichten auf der Erde. Das ist keine Überraschung. Gott hat den Menschen doch so geschaffen. Und das ist das dritte Missverständnis. Gott hatte niemals diese Erwartungshaltung an den Menschen, dass er vollkommen wäre. Dass er die Gebote Gottes hundertprozentig umsetzt. Er hat ihn überhaupt nicht so erschaffen. Ich habe mich oft gefragt, welche Weisheit steckt denn hinter der Erschaffung der Engel? Wofür braucht Gott Engel? Ich weiß, warum Könige hier auf der Erde Diener haben. Wir haben Diener, Angestellte, um sich das Leben leichter zu machen. Aber wofür hat Gott Engel, denen er Aufgaben im Universum überträgt? Warum überhaupt? Ist das irgendwie schwierig für ihn, die Verwaltung des Universums ganz alleine zu organisieren? Nein. Er braucht keinen einzigen von diesen Engeln. Aber die Engel sind eine Weisheit für die Menschen. Glaubst du als Mensch, Gott wollte dich vollkommen erschaffen? Er erwartet das von dir? Er hat Engel erschaffen, die sind vollkommen. Die haben nicht einmal die Möglichkeit, sich Gottes Anordnungen zu widersetzen. Die Message an die Menschen ist, wenn ihr meint, Gott erwartet von euch Vollkommenheit, dann seid doch darüber im Klaren, er hätte euch so geschaffen wie die Engel. Hat er das getan? Er hat die Menschen wie Menschen geschaffen. Gott hatte niemals diese Erwartungshaltung, dass der Mensch vollkommen ist. Wie könnte er sie auch haben? Wäre das nicht Unrecht gegenüber dem Menschen überhaupt? Wo er doch genau weiß, wie er den Menschen geschaffen hat, dass der Mensch überhaupt gar nicht in der Lage wäre, diese Prüfung überhaupt zu bestehen. Was wäre ich für ein Lehrer, wenn ich eine Erwartungshaltung an meine Schüler hätte, von denen ich von vornherein weiß, sie werden diese niemals erfüllen? Was wäre ich für ein Lehrer, wenn ich Testaufgaben stelle, von denen ich weiß, keiner kann diesen Test bestehen? Was wäre Gott für ein Herrscher über dieses Universum, wenn er Ansprüche an den Menschen stellt, wo er genau weiß, so wie er den Menschen erschaffen hat, kann er diese Ansprüche niemals erfüllen? Wir finden ein weiteres Missverständnis gegen Ende der Geschichte. Gott hat die Engel zu Anfang darüber informiert, er wird einen Statthalter auf der Erde einsetzen. Und er bringt Adam ins Paradies. Und die Geschichte ist ähnlich wie in der Bibel. Er sagt ihm, du darfst von allen Bäumen essen, bis auf diesem einen. Und der Teufel verführt ihn genau von diesem einen Baum zu essen. Und das war die erste Sünde. Das sehen wir als Muslime ganz genauso. Aber das Missverständnis, was geklärt wird, ist folgendes. Noch bevor Adam auf die Erde kommt, hat Gott ihm bereits verziehen. Wir finden weiter in der zweiten Sure in Vers 37. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte und daraufhin nahm er seine Reue an. Er ist ja derjenige, der die Reue annimmt, der Barmherzige. Adam hat gesündigt. Er hat von diesem einen Baum gegessen. Er hat sich den Anordnungen Gottes widersetzt. Aber er hat das bereut. Das ist der Unterschied zwischen Adam und dem Satan. Der Satan ist einer, er widersetzt sich den Anordnungen Gottes, aber es interessiert ihn kein Stück. Aber Adam war anders. Er hat seine Fehler eingesehen und er hat Gott um Verzeihung gebeten. Auch das finden wir im Koran. Er hat Gott um Verzeihung gebeten, er hat seine Sünde bereut und hat sich vorgenommen, das nicht wieder zu tun. Und wir finden hier die Information, dass Gott seine Reue angenommen hat. Und das noch bevor Adam auf die Erde kam. Wir haben deswegen gar nicht dieses Konzept, dass Adam eine Sünde in die Welt gebracht hat, die alle Menschen von ihm erben. Als Adam auf die Erde gekommen ist, war diese Geschichte mit dem Baum schon geklärt. Gott hatte ihm bereits verziehen. Und demjenigen, der Gott verzeiht, der ist wie jemand, der nie eine Sünde begangen hat. Im Islam sind beide gleich. Derjenige, der eine Sünde begeht, Gott um Verzeihung bittet und es bereut, der ist wie derjenige, der nie eine Sünde begangen hat. Dies ist auch der Weg, den Gott vorgesehen hat, um unsere Sünden zu tilgen. Und auch das finden wir im Koran. Es gibt gar nicht dieses Konzept, dass jemand anders dafür bezahlen muss. Den Weg finden wir im Koran. Er sagt den Menschen, wenn ihr eure Sünde gut machen wollt, ihr müsst Gott um Verzeihung bitten und es bereuen. Ihr müsst euch vornehmen, es besser zu machen. Und dann tilgt er die Sünden automatisch. Es muss niemand kommen, weder Gott noch sonst irgendein Mensch, und für uns bezahlen. Der Mensch kann das allein mit Gott klären. Die Geschichte von Adam im Koran beantwortet uns auch die Frage nach dem Sinn unserer Existenz überhaupt. Warum wir hier sind? Was erwartet er von uns überhaupt? Die Geschichte geht weiter, als Gott Adam auf die Erde schickt. Wir sagten, Gott sprach also zu Adam, geht alle fort von ihm. Es ist gerichtet an Adam und seine Frau Eva. Geht alle fort von ihm aus dem Paradiesgarten. Wenn nun von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Bewohner des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Was sagt uns Gott hier? Gott schickt Adam auf die Erde. Und er sagt ihm, ich schicke euch meine Rechtleitung, meine Botschaft. Und wer dieser Rechtleitung folgt, der geht ins Paradies und bleibt dort ewig. Und wer sich weigert, dieser Rechtleitung zu folgen, der geht in die Hölle und bleibt dort ewig. Das ist der Sinn unserer Existenz. Darum sind wir hier. Das Leben hier auf der Erde, das ist gar nicht das eigentliche Leben. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Es geht eigentlich nur um das Leben danach. Die Bezeichnung Leben eigentlich für die 70, 80 Jahre hier ist eine missverständliche Bezeichnung. Eigentlich sollte man sie aus der Sprache tilgen. Leben ist nicht das Wort dafür. Das Leben fängt mit dem Tod an. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Das Leben nach dem Tod hat zwei verschiedene Enden und wir finden sie hier im Koran. Das eine Ende ist im Paradies für ewig und das andere Ende ist in der Hölle für ewig. Das Leben hier ist nur davor geschaltet, um zu bestimmen, wo du am Ende hingehst. Es gibt die einen, die der Rechtleitung Gottes folgen und es gibt die anderen, die sich weigern. Für jeden gibt es ein Ende. Er bekommt das, wonach er strebt. Dieser Sinn des Lebens beantwortet uns eine Reihe von weiteren Fragen. Nicht zuletzt die Frage, die oft gestellt wird: Warum gibt es Unrecht auf dieser Welt? Warum gibt es diese Ungleichheiten? Warum geht es nicht allen Menschen gleich gut? Nicht zuletzt oftmals eine Frage, die die Menschen dazu bringt, Gott selber in Zweifel zu stellen. Denn wie passt das zusammen? Ein gütiger, gerechter, allbarmherziger Gott und wir sehen das Chaos auf diesem Planeten. Ich kann mich an eine Sendung im ARD Brennpunkt erinnern. Es saß dort eine evangelische Seelsorgerin. Das war eine Sendung nach dem Tsunami 2004. Und da gab es eine große Diskussion. Wie passt das denn zu einem Gott? Wieso kann es sein, dass Gott dies zulässt? Und diese Seelsorgerin sagte, sie hat einen Kollegen, der hat gesagt, wenn ich am Tag der Auferstehung vor Gott stehe, dann soll er sich warm anziehen. Was ist das für ein Wort? Glaubt er wirklich, Gott müsste sich vor ihm warm anziehen? Aber man merkt daran etwas. Die Menschen haben nicht begriffen, was der Sinn der Existenz hier ist. Das ist die Ursache von dem Ganzen. Es fehlen wichtige Voraussetzungen dafür, damit man überhaupt so eine Denkweise an den Tag legt. Welchen Glauben an Gott und das Jenseits hat man überhaupt? Wenn man begreift, dass das Leben hier sowieso nur 70, 80 Jahre sind und dass es danach ewig weitergeht, was spielt das überhaupt für eine große Rolle? Wenn ich mir vorstelle, ich würde von hier nach China fliegen und ich würde den Rest meines Lebens in China verbringen, bis zur Rente und darüber hinaus, 50 Jahre noch. Ich hätte aber unterwegs eine halbe Stunde Stopover in Moskau. Ich wäre nur ganz kurz an dem Flughafen. Was würde mich interessieren an diesem Flughafen, ob ich einen Sitzplatz habe oder nicht? Ob das Essen schmeckt oder nicht? Ob mir einer komisch kommt oder nicht? Das ist doch belanglos. Das ist eine halbe Stunde am Moskauer Flughafen. Danach bin ich 50 Jahre in China. Das interessiert mich ja eigentlich. Diese halbe Stunde ist gar nicht so bedeutend. Welche Bedeutung haben diese 70, 80 Jahre hier? Aber das beantwortet uns nicht die Frage nach der Gerechtigkeit. Wie gibt es einen gerechten Gott? Und ganz offensichtlich ist diese Welt gar nicht gerecht. Wie könnte sie auch? Wie könnte man auf diesem Planeten überhaupt Gerechtigkeit herstellen? Wie soll das funktionieren? Ich stelle mir mal einen Menschen vor, der begeht ein sehr schlimmes Verbrechen. Zum Beispiel ein Mensch, der einem anderen Menschen das Leben nimmt. Wenn man Gerechtigkeit herstellen will, dann könnte man ja sagen, okay, er hat einem das Leben genommen, wir nehmen ihm auch das Leben. Aber was machen wir mit jemandem, der 100 Menschen umbringt? Kann man ihm 100-mal das Leben nehmen? Kann man hier auf der Welt einen Ausgleich erschaffen? Und ist das überhaupt vergleichbar? Vielleicht nimmt er ja jemandem das Leben, der ein Versorger war für eine Familie mit 20 Kindern. Er selber ist vielleicht ein Einzelgänger. Sind dann beide Fälle gleich? Diese Welt kann gar nicht, sie ist gar nicht so konstruiert, dass sie gerecht sein könnte. Es muss diese Unterschiede geben. Der Ausgleich all dieser Unterschiede kommt erst nach dem Leben. Er kommt mit dem Tag der Auferstehung. Und dann wird genau abgerechnet. Auf ein Atom genau. Es ist wie diese Firmen, die am Ende des Jahres Bilanz führen. Die rechnen alles kreuz und quer und hin und her. Am Ende kommt genau null raus. Und das passiert am Tag der Auferstehung. Das ist das islamische Konzept davon. Es gibt Menschen, die haben in dieser Welt Nachteile, aber sie werden Vorteile haben in der nächsten. Und umgekehrt. Aber diese Welt wird nicht aufhören zu existieren, bevor nicht jedes Unrecht ausgeglichen ist. Das Leben ist doch nur eine Prüfung. Es geht nur darum, um zu schauen, wo du am Ende hingehst. Es macht deswegen auch keinen großen Unterschied, ob du steinreich bist oder bettelarm. Beides ist eine Form der Prüfung. Der eine ist nicht reich, damit er das Leben genießt, und der andere ist nicht arm, um ihn hier in diesem Leben zu bestrafen. Beide werden nur geprüft. Beide werden geprüft. Es geht für beide Personen nur darum, was sie daraus machen. Wie nutzen sie diese Situation für ihr Leben danach? Um mehr geht es doch gar nicht. Und jeder bekommt seine eigene Prüfung, und es soll nicht jemand meinen, dass Reichtum eine leichtere Prüfung wäre. Das ist gar nicht gesagt. Wir haben im Islam mit dieser Sichtweise, dass das Leben nur eine Prüfung ist und dass es am Ende nur darum geht. Es geht nur darum, um zu sehen, wer sich seinem Schöpfer hingibt und seiner Rechtleitung folgt. Wir haben damit auch ein Konzept für die Menschen, die noch nie vom Islam gehört haben. Das ist die große Schwierigkeit ja im Christentum. Was mache ich mit diesen Leuten? Jemand, der von Jesus gehört hat, der ist in der Lage, diese Botschaft anzunehmen. Sein Opfer am Kreuz, der kann das machen. Aber mit all den Leuten, die noch nie was davon gehört haben, was mache ich mit denen? Soll ich ihnen einfach verzeihen? Soll ich sie einfach bestrafen? Haben die einfach Pech? Kann ich mir ein anderes Konzept überlegen? Und wenn ich mir ein anderes Konzept überlege, wofür dann überhaupt die Geschichte mit dem Kreuzestod? Ich hätte ja ein Konzept für alle Menschen. Aber im Islam geht es nicht um solche Dinge. Im Islam geht es einzig und allein darum, dass ein Mensch sagt, ich gebe mich dem Schöpfer von Himmel und Erde hin. Daraufhin wird er geprüft. Und das kann jeder Mensch auch so. Das kann selbst ein Mensch sich vornehmen, der noch nie vom Islam gehört hat. Nehmen wir einen Menschen, der auf einer Insel aufwächst, ganz alleine. Nur mit seinen Eltern natürlich. Der hat noch nie vom Islam gehört. Selbst er kann auf die Idee kommen, es gibt einen Schöpfer. Das muss ihm niemand erklären. Und er kann auch auf die Idee kommen, wenn es einen Schöpfer gibt, der will doch irgendetwas von mir, der verlangt etwas von mir. Und er kann auch sagen, okay, was mein Schöpfer von mir verlangt, das bin ich bereit zu tun. Das kann jeder Mensch. Das ist die Kernaussage des Islams. Wenn jetzt so jemand von der Botschaft des Islams hört, der hat auch keine großen Schwierigkeiten, das anzunehmen. Er hat keine Schwierigkeiten, dieser Botschaft zu folgen. Es geht für ihn ja einzig und allein darum, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und sieht er die Botschaft, dann kann er erkennen, dass es die Wahrheit ist. Die Menschen lehnen die Botschaft des Islams ja nicht deswegen ab. Nicht, weil sie sich damit beschäftigen, um herauszufinden, ist das die Botschaft Gottes oder nicht. Die meisten gehen schon mit bestimmten Voreinstellungen da heran. Untersuchen diese Botschaft eigentlich nur darauf, finde ich einen Grund, um sie abzulehnen. Oder denken von vornherein so, ach, das kommt von den Arabern, diese Leute, und die machen so viele Probleme, und wie sieht's da überhaupt aus in den Ländern? All diese Dinge. Aber das sind ja keine Kriterien für die Wahrheit. Was hat das mit der Wahrheit zu tun? Ein Kriterium für die Wahrheit ist nichts davon. Diese Argumente bringt aber nur derjenige, der eigentlich überhaupt gar nicht an der Wahrheit interessiert ist. Und es interessiert ihn auch gar nicht, was Gott von ihm verlangt. Die Menschen, die sich dafür interessieren, was Gott von ihnen verlangt, das spielt für die keine Rolle, was da drin steht. Was verlangt Gott von mir? 15 Gebete? 50 Gebete? Kopftuch tragen, kein Kopftuch tragen, freitags Lederjacke tragen, es ist ihm egal. Das Einzige, was ihn interessiert ist, ist das tatsächlich von Gott? Und wenn ja, bin ich bereit, das zu machen. Aber es gibt Menschen, die hören niemals davon. Sie bekommen diese Gelegenheit nicht. Sie bekommen allerdings die Gelegenheit, die Botschaft Gottes nach ihrem Tod zu akzeptieren. Und der Prophet Mohammed hat uns von diesen Menschen berichtet. Er sagte, am Tag der Auferstehung wird es Menschen geben, die sich bei Gott quasi beschweren. Einer von denen wird ein Tauber sein. Ein anderer wird ein Verrückter sein. Einer wird ein alter Mann sein. Und die eine wird jemand sein, der zu einer Zeit und einem Ort gelebt hat, wo es keine Propheten gab. Und die werden vor Gott stehen und sagen, wir konnten von deiner Botschaft nie was hören. Wie hätten wir ihr folgen können? Und Gott wird ihnen ein Feuer zeigen und ihnen sagen, geht rein. Wenn sie in das Feuer reingehen, dann werden sie mit dem Paradies belohnt. Und wenn sie sich weigern, dann werden sie ins Feuer hineingezwungen, aber in das Echte. So ist die Ausgangslage. Was von diesen Menschen am Tag der Auferstehung verlangt wird, ist das Gleiche, was von den Menschen hier verlangt wird. Was wird hier von den Menschen verlangt? Ihr bekommt eine Anweisung von eurem Herrn und ihr sollt sie befolgen. Sind das 5 Gebete, dann mache ich das. Schreibt er mir eine bestimmte Kleidung vor? Dann mache ich das. Ich bin bereit, das zu tun. Dasselbe wird von den Menschen am Tag der Auferstehung verlangt. Sie bekommen eine Anweisung von ihrem Herrn, mach das. Und es wird die einen und die anderen geben. Es wird Menschen hier geben, die würden sowieso niemals Gottes Botschaft folgen. Interessiert die doch gar nicht. Das ist doch das Problem mit den meisten Menschen hier. Das Problem ist nicht, dass sie noch nie etwas von einem Gott gehört haben. Das Problem ist, dass sie sagen, ich will machen, was ich will. Das ist das Hauptproblem. Aber auch von diesen Menschen werden einige da stehen und werden sagen, hätte ich davon gehört. Es gibt so viele Menschen hier in dieser Welt, wenn sie vom Islam gehört hätten, die hätten schockiert reagiert. 5 Gebete, dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Wenn die Menschen vor Gott stehen, die werden auch sagen, ich habe nie vom Islam gehört. Was werden die sagen, wenn Gott von ihnen Land geht ins Feuer? Wenn Gott von ihnen verlangt, geht ins Feuer? Ins Feuer gehen, bin ich denn irre? Genauso wie sie hier in dieser Welt gesagt hätten, 5 Gebete, bin ich denn irre? Es gibt die anderen, in dieser Welt hätten sie gesagt, 5 Gebete, 50 Gebete, spielt für mich keine Rolle. Diese Menschen stehen vor Gott, wenn er ihnen sagt, geht ins Feuer, und dann sagt die, ins Feuer gehen, spielt für mich keine Rolle. Und diese werden mit dem Paradies belohnt. Der Islam bietet allerdings nicht nur die Belohnung im Jenseits. Man kostet einen Teil dieser Belohnung schon hier, auch wenn sie mit dem Paradies sicherlich nicht vergleichbar ist. Wir sehen so viele Menschen draußen, die eigentlich kein richtiges, zufriedenes Leben führen. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen dem Menschen und einem Tier. Ich sehe die ganzen Tiere da draußen. Die kümmern sich eigentlich nur um das, was sie zum Leben brauchen. Ein Tier hat genug zu essen, einen Schlafplatz, ein Weibchen, fertig. Das Tier ist glücklich und zufrieden, da stellt sich überhaupt keine weiteren Fragen. Die Menschen, die haben 100-mal mehr als das, was sie zum Leben brauchen. Und sie sind nicht zufrieden. Was fehlt denen? Was fehlt diesen Menschen? Die Menschen haben eine Seele, die man mit solchen Dingen nicht zufriedenstellen kann. Die Seele des Menschen, die verlangt nicht nach schicken Autos, nach teuren Villen, nach Frauen, nach Geld, nach Ruhm. Es ist der Seele, es ist ihr völlig egal. Die Seele des Menschen hat nur einen einzigen Wunsch, nur einen. Sie möchte sich ihrem Schöpfer ergeben. Aber die Seele kann nicht mit dem Menschen kommunizieren. Die kann nicht anrufen, eine E-Mail schreiben oder irgendwas. Aber die Seele ist in dem Menschen drin. Die Seele meldet sich durch diese Unzufriedenheit. Sie klopft quasi an die Wände des Herzens. Hallo, hier ist noch jemand. Hier ist noch jemand, dessen Bedürfnisse du berücksichtigen musst. Und wir beobachten als Muslime diesen Effekt, wenn die Menschen zum Islam kommen. Ich kenne unterschiedliche Geschichten von Menschen, die Muslime geworden sind. Ich kenne diejenigen, die haben nach der Wahrheit gesucht, haben den Koran aufgeschlagen und sind am selben Tag Muslim geworden. Es gibt welche, die haben alle Religionen auf diesem Planeten ausprobiert. Naja, fast. Eine nach der anderen. Immer auf der Suche nach der Wahrheit. Und das Interessante ist, bei beiden, wenn sie am Islam ankommen, ist die Suche vorbei. Die suchen nicht weiter. Derjenige, der direkt zum Islam kommt, er bleibt Muslim. Derjenige, der diesen riesen Umweg nimmt, er bleibt auch Muslim. Warum? Vor ihm hat ihm immer was gefehlt. Es passte noch nicht so. Das, was er vorher ausprobiert hat, war noch nicht das richtige Rezept für die Seele. Die Seele möchte die Ergebung unter ihren Schöpfer. Mehr nicht. Das ist das, was die Seele verlangt. Eine Frau hat es einmal treffend ausgedrückt. Sie sagte, es ist dieses Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Und ich vergleiche das immer gerne mit einem Kleidungsstück. Wie wenn man seinen Schrank aufmacht und man sucht ein passendes Kleidungsstück für seine Hand. Und man probiert erstmal alles aus, was in diesem Schrank ist. Man wickelt einen Schal um die Hand. Naja, das passt irgendwie nicht so ganz. Man zieht ein Jackett an, das ist viel zu groß. Man zieht einen Schuh an. Ja, das passt schon so ungefähr, aber es ist irgendwie noch nicht so ganz das Richtige. Das macht man so lange, bis man einen passenden Fingerhandschuh hat. Man zieht ihn über die Hand und das passt. Und genau das ist der Islam für die Seele.